Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein, die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde am 26. Februar 1932 geboren, in Kingsland, Arkansas. Ein Ort, der nichts versprach und auch nichts hielt. Die Welt, in die ich kam, war hart, karg und still. Amerika steckte mitten in der großen Depression und für Familien wie meine bedeutete das vor allem eines: Überleben. Kurz nach meiner Geburt zog meine Familie nach Dues, einem staatlichen Siedlungsprojekt für verarmte Farmer. Das Land war flach, der Boden schwer, die Arbeit endlos. Baumwolle bestimmte unseren Alltag. Wir standen früh auf, arbeiteten bis zum Umfallen und wussten trotzdem nie, ob es reichen würde. Armut war kein Zustand, sie war ein Rhythmus. Man gewöhnte sich daran, auch wenn sie einen nie losließ. Mein Vater war streng. Er glaubte an Arbeit, Disziplin und daran, dass Härte ein Mensch besser mache. Zuneigung zeigte er selten. Meine Mutter war anders. Sie sang Gospel, alte Hymnen, Lieder aus der Bibel. Ihre Stimme war mein erster Trost. In einer Welt ohne Sicherheit gab sie mir etwas, woran ich mich festhalten konnte. Musik war nicht Unterhaltung. Sie war Halt. Ich war eines von vielen Kindern, aber ich fühlte mich oft allein. Vielleicht, weil ich beobachtete, statt zu reden. Vielleicht, weil ich früh verstand, dass das Leben keine Rücksicht nimmt. Die Felder waren unerbittlich. Der Sommer brannte, der Winter schnitt. Fehler wurden nicht verziehen. Man lernte weiterzumachen, egal wie müde man war. Schon als Junge spürte ich eine Schwere, die ich nicht benennen konnte. Etwas Dunkles, das unter allem lag. Die Erwachsenen nannten es Sorgen. Ich spürte es wie eine Last auf der Brust. Vielleicht war es die Armut, vielleicht die Angst, nie herauszukommen. Vielleicht einfach das Wissen, dass das Leben mehr nimmt, als es gibt. Die Kirche spielte eine große Rolle. Sonntage bedeuteten Pause von der Arbeit, aber nicht vom Ernst. Predigten handelten von Schuld, Erlösung, Sünde und Gnade. Diese Worte brannten sich tief ein. Sie sollten mich mein ganzes Leben begleiten. Ich lernte früh, dass Licht ohne Dunkelheit nicht existiert. Dass Erlösung nur Sinn ergibt, wenn man weiß, wovon man erlöst werden muss. Musik war überall. Am Radio, in der Kirche, im Haus, Country, Gospel, alte Balladen. Ich hörte zu. Ich sog alles auf. Ich wusste damals noch nicht, dass diese Lieder einmal meine Sprache werden würden, aber ich spürte, dass sie etwas aussprachen, was ich selbst nicht sagen konnte. Meine Kindheit war nicht romantisch. Sie war roh, aber sie war ehrlich. Sie lehrte mich Arbeit, Schmerz, Glauben und Zweifel. Sie zeigte mir, wie nah Hoffnung und Verzweiflung beieinander liegen. Und sie legte den Grundstein für alles, was kommen sollte. Ich wusste es noch nicht. Aber die Stimme, die später singen würde, wurde genau hier geformt. Zwischen Baumwollfeldern, Bibelversen und der stillen Angst, dass das Leben mehr fordert, als man geben kann. Mein Bruder Jack war alles, was ich nicht war. Er war freundlich, klug, beliebt. Die Erwachsenen sahen in ihm Zukunft, in mir sahen sie Arbeit. Ich liebte ihn und ich lebte im Schatten dieser Liebe, ohne es damals richtig zu begreifen. Jack arbeitete in einer Sägemühle, obwohl er noch ein Kind war. So war das bei uns. Wer arbeiten konnte, arbeitete. Eines Tages geschah der Unfall. Eine Kreissäge. Ein falscher Moment. Holz, Blut, Schreie. Man brachte ihn nach Hause, schwer verletzt, aber noch am Leben. Tage vergingen. Hoffnung kam und ging. Dann starb er. Ich war 12 Jahre alt. Der Tod meines Bruders schnitt tiefer als alles zuvor. Nicht nur wegen des Verlustes, sondern wegen der Schuld, die mir folgte. Mein Vater sagte einen Satz, den ich nie vergessen habe. Er sagte, Jack sei das gute Kind gewesen und dass Gott wohl einen Plan gehabt habe. Ich hörte etwas anderes. Ich hörte, dass der Falsche gegangen war. Diese Schuld legte sich auf mein Leben wie ein dunkler Mantel. Ich begann zu glauben, dass ich hier war, weil jemand anderes an meiner Stelle gestorben war, dass ich etwas wiedergutmachen müsse, dass mein Leben eine Art Schuld sei, die beglichen werden musste. Dieses Gefühl verließ mich nie. Es wurde leiser mit den Jahren, aber es verschwand nicht. Ich begann, Schmerz nicht zu zeigen. Tränen galten als Schwäche. Also schluckte ich sie. Ich arbeitete härter. Ich sprach weniger. Ich trug das Gewicht in mir. Und ich begann zu verstehen, dass Leid nicht gerecht verteilt wird. Dass gute Menschen sterben. Dass Glaube keine Garantie ist. Die Bibel bekam eine neue Bedeutung. Nicht als Trost, sondern als Frage. Warum lässt Gott das zu? Warum rettet er manche und andere nicht? Diese Fragen stellte ich nicht laut, aber sie wurden Teil von mir. Sie tauchten später in meinen Liedern wieder auf, in jeder Zeile über Schuld, Erlösung, Verdammnis. Musik wurde in dieser Zeit wichtiger. Ich hörte sie nicht mehr nur, ich klammerte mich an sie. Lieder konnten Dinge sagen, die ich nicht aussprechen konnte. Sie gaben dem Schmerz eine Form. Sie machten ihn erträglich, ohne ihn zu entschuldigen. Der Tod meines Bruders war kein einzelnes Ereignis. Er war ein Wendepunkt. Danach war nichts mehr unschuldig. Die Welt hatte mir gezeigt, dass sie gnadenlos sein konnte. Und ich hatte gelernt, dass man mit dieser Erkenntnis leben muss. Ich trug Jack immer bei mir, in meinem Schweigen, in meiner Härte, in meinem Glauben und in meinem Zweifel. Wenn ich später über Schuld sang, über Sünde, über Erlösung, dann sang ich auch über ihn, über das, was verloren ging und über das, was blieb. Mein Bruder starb jung, aber er verließ mich nie. Mit 18 Jahren verließ ich Arkansas. Nicht, weil ich ein Ziel hatte, sondern weil ich weg musste. Die Baumwollfelder, der Staub, die Erinnerungen, alles hielt mich fest. Also meldete ich mich bei der US Air Force. Es war der Koreakrieg und ich glaubte, Uniform und Abstand könnten Ordnung in mein Leben bringen. Man schickte mich nach Deutschland, Landsberg, am Lech. Ein fremdes Land. Eine fremde Sprache, kalte Winter, klare Nächte. Ich arbeitete als Funker, hörte den Äther ab, fing Signale auf. Es war eine stille Arbeit, konzentriert, oft einsam. Und genau dort, in dieser Einsamkeit, begann etwas, das mich nie wieder loslassen sollte. Ich schrieb meine ersten Songs, nicht weil ich Musiker werden wollte, sondern weil Worte sich anstauten. Erinnerungen an zu Hause, an meinen Bruder, an Schuld, an Gott. Ich hatte Zeit zum Nachdenken. Zu viel Zeit. Die Nächte waren lang. Und wenn alles still war, kamen die Gedanken. Musik wurde mein Ventil. Eine Möglichkeit, Ordnung in das Chaos zu bringen. Ich kaufte mir eine Gitarre. Ich konnte kaum spielen. Aber das spielte keine Rolle. Es ging nicht um Perfektion, es ging darum, ehrlich zu sein. Ich schrieb einfache Melodien, klare Texte, keine Verzierungen, keine Ausreden. Ich merkte schnell, dass ich etwas hatte, das andere anhielt. Eine Stimme, die nicht schön sein musste, um wahr zu sein. In Deutschland schrieb ich auch ein Lied, das später wichtig werden sollte. Folsom Prison Blues. Ich hatte nie ein Gefängnis von innen gesehen, aber ich verstand das Gefühl, eingesperrt zu sein, von sich selbst, von Entscheidungen, von Schuld. Dieses Gefühl kannte ich gut. Die Air Force gab mir Disziplin, Struktur, aber sie konnte mir keine Antworten geben. Ich sah, wie Maschinen funktionierten, wie Befehlsketten liefen, wie Ordnung hergestellt wurde. Doch innerlich blieb alles offen. Fragen nach Sinn, nach Vergebung, nach dem, was ein Leben wertvoll macht. Musik war das Einzige, was darauf reagierte. Ich trat manchmal vor Kameraden auf, in kleinen Räumen, ohne Bühne. Manche hörten zu, manche nicht. Aber ich spürte etwas, das ich zuvor nie gespürt hatte. Verbindung. Wenn ein Lied ehrlich ist, erreicht es Menschen. Auch ohne großen Rahmen. Auch ohne Ruhm. Als meine Zeit beim Militär endete, wusste ich eines. Ich konnte nicht zurück in die Felder. Und ich konnte nicht so tun, als wäre Musik nur ein Zeitvertreib. Ich wusste nicht, ob ich Erfolg haben würde. Ich wusste nicht einmal, ob ich gut genug war. Aber ich wusste, dass ich es versuchen musste. Deutschland war kein Ziel gewesen, aber es war ein Anfang. Dort hatte ich gelernt, meiner eigenen Stimme zuzuhören und sie nicht mehr zu ignorieren. Ich verließ die Air Force als einfacher Mann, aber ich ging mit Liedern im Gepäck und mit der Gewissheit, dass sie mein Weg sein könnten. Als ich aus Deutschland zurückkam, hatte ich nichts vorzuweisen, außer einer Gitarre, ein paar Liedern und dem festen Willen, es zu versuchen. Ich zog nach Memphis. Keine große Entscheidung, eher ein Instinkt. Dort gab es Musik, dort gab es Möglichkeiten. Und dort gab es Sun Records. Ich arbeitete tagsüber als Verkäufer für Haushaltsgeräte. Abends schrieb ich Songs. Ich übte, bis mir die Finger schmerzten. Ich wollte kein Virtuose sein. Ich wollte wahr sein. In einer Welt voller glatter Stimmen suchte ich nach etwas, das hängen blieb. Etwas, das nicht gefällig war. Als ich das erste Mal bei Sun vorsprach, sang ich Gospel. Ich glaubte, das sei mein Weg. Der Mann hinter dem Mischpult hörte zu und sagte mir, ich solle wiederkommen, wenn ich etwas Eigenes hätte. Kein Lob, keine Ablehnung, nur eine Aufgabe. Also ging ich nach Hause und schrieb weiter. Ich kam zurück mit einem einfachen Song. Cry, cry, cry. Kein großes Arrangement, keine Schnörkel, nur Rhythmus, Stimme und Wahrheit. Plötzlich hörte man mir zu. Man hörte nicht nur die Noten, sondern das, was dahinter lag. Ich bekam einen Vertrag. Klein, unsicher, aber echt. Die ersten Aufnahmen waren roh. Genau das war der Punkt. Wir mischten Country mit Rhythm and Blues. Etwas Neues entstand. Nicht geplant, nicht berechnet. Es klang nach mir. Und es fand sein Publikum. Die Songs liefen im Radio. Menschen begannen, meinen Namen zu kennen. Dann kam I Walk the Line. Dieses Lied war kein Trick. Es war ein Versprechen. An meine Frau. An mich selbst. An einen Weg, von dem ich hoffte, dass ich ihn gehen könnte. Der Song wurde ein Hit. Plötzlich war ich überall. Touren. Auftritte. Erwartungen. Ich trug schwarz. Nicht aus Marketing, sondern aus Überzeugung. Schwarz passte zu mir. Zu meiner Stimme. Zu meiner Geschichte. Die Leute nannten mich den Man in Black. Ich nahm den Namen an, nicht als Rolle, sondern als Haltung. Ich sang für die, die niemand hören wollte. Für Gefangene, Sünder, Gescheiterte. Für mich. Der Erfolg kam schnell. Zu schnell. Geld, Applaus, Bewunderung. All das füllt keinen inneren Raum. Es verstärkt nur, was schon da ist. Und in mir war viel Dunkelheit. Schuld. Zweifel, Unruhe. Ich begann, Medikamente zu nehmen, um mitzuhalten, um wach zu bleiben, um die Stille zu übertönen. Nach außen sah alles richtig aus. Hits, Tourbus, Bühne. Nach innen begann etwas zu kippen. Ich merkte es, aber ich hielt nicht an. Erfolg ist laut. Warnungen sind leise. Sun Records war mein Sprungbrett. Dort fand ich meine Stimme. Dort begann meine Geschichte in der Öffentlichkeit. Aber dort begann auch der Riss zwischen dem, was ich sang, und dem, was ich lebte. Ich war angekommen und ich begann, mich selbst zu verlieren. Der Erfolg fraß Zeit. Und er fraß mich. Tour folgte auf Tour, Nacht auf Nacht, Bühne auf Bühne. Schlaf wurde nebensächlich, Stille gefährlich. Ich wollte funktionieren. Immer. Also griff ich zu dem, was half, wach zu bleiben. Amphetamine, Tabletten, kleine Helfer, die versprachen, mich durch den nächsten Auftritt zu tragen. Sie hielten ihr Versprechen. Zuerst. Ich wurde schneller, produktiver, scheinbar stärker. Aber alles hatte seinen Preis. Die Tabletten nahmen mir den Schlaf, dann die Ruhe, dann die Kontrolle. Ich schrieb weiter Songs, nahm weiter auf, stand weiter auf der Bühne. Doch innerlich begann ich zu zerfallen. Meine Ehe litt. Vertrauen bröckelte. Ich log. Nicht nur bei anderen, auch bei mir selbst. Ich lebte zwischen Extremen. Auf der Bühne Applaus, danach Leere. Ich predigte Moral, während ich sie selbst brach. I Walk the Line wurde zum bitteren Echo dessen, was ich nicht einhielt. Schuld wurde zu meinem ständigen Begleiter, und ich bekämpfte sie mit noch mehr Tabletten. Es gab Warnungen. Ärzte, Freunde, Kollegen. Ich hörte sie und ignorierte sie. Erfolg macht taub. Ich glaubte, unersetzlich zu sein. Unaufhaltsam. Aber mein Körper wusste es besser. Zusammenbrüche, Blackouts, Unfälle. Einmal setzte ich einen ganzen Wald in Brand. Ein sinnloser Akt, der mir zeigte, wie weit ich mich von mir selbst entfernt hatte. Ich verlor Menschen. Beziehungen zerbrachen. Mein Verhalten wurde unberechenbar. Wut kam schnell. Reue kam spät. Und immer wieder schwor ich mir aufzuhören. Morgen. Nach der nächsten Show. Nach der nächsten Tour. Dieses Morgen kam nie. Ich stand am Rand. Nicht einmal. Mehrmals. Und jedes Mal dachte ich, ich könne noch einen Schritt weitergehen. Doch der Abgrund bewegt sich nicht. Er wartet. Der Absturz war kein einzelner Moment. Er war ein langsames Sinken. Und tief in mir wusste ich, wenn ich so weitermache, werde ich sterben. Nicht dramatisch, sondern leise. Irgendwo zwischen zwei Auftritten. Ruhm hatte mir alles gegeben. Und drohte mir alles zu nehmen. June war da. Lange bevor ich bereit war, gerettet zu werden. Ich kannte sie schon Jahre, bevor wir ein Paar wurden. Sie sah mich auf der Bühne, hinter der Bühne, in Momenten, in denen ich selbst nicht hinsah. Sie kannte meine Widersprüche, meine Schuld, meine Ausreden, und sie ließ sich davon nicht blenden. Ich war verheiratet, sie auch lange gebunden. Zwischen uns lag Zeit, Chaos, Verwirrung. Und doch war da etwas, das ich nicht abschütteln ließ. June lachte, wo ich schwieg. Sie glaubte, wo ich zweifelte. Sie sah nicht nur den Sänger, nicht nur den Süchtigen. Sie sah den Menschen darunter. Und das machte mir Angst. Ich war nicht gut für sie. Das wusste ich. Ich war unzuverlässig, launisch, zerstörerisch. Trotzdem blieb sie in meiner Nähe. Nicht blind, nicht naiv, sondern standhaft. Sie stellte mir Fragen, denen ich auswich. Sie stellte mir Bedingungen, denen ich nicht ausweichen konnte. June wollte mich nicht retten, wenn ich mich nicht selbst retten wollte. Unsere Beziehung war kein Märchen. Sie war mühsam, voller Rückschläge. Ich versprach viel und hielt wenig. Rückfälle gehörten dazu, Schuldgefühle auch. Doch June gab nicht auf. Und sie ließ mich nicht davonkommen. Sie verlangte Ehrlichkeit. Gegenüber ihr. Gegenüber mir selbst. Sie war mein Gegenpol. Wo ich ins Dunkle rutschte, zog sie mich ins Licht. Nicht mit Druck, sondern mit Konsequenz. Sie sagte mir, dass Liebe kein Mitleid ist. Dass Glaube keine Ausrede ist. Dass Veränderung Arbeit bedeutet. Diese Sätze trafen mich härter als jede Predigt. Der Wendepunkt kam nicht plötzlich. Er kam in Etappen. Rückzug, Entzug, Scheitern, neuer Versuch. Ich fiel oft, aber ich stand wieder auf. Nicht aus Stolz, sondern aus Erschöpfung. Ich war müde davon, mich selbst zu zerstören. Und ich war müde davon, June zu enttäuschen. Als ich ihr schließlich einen Antrag machte, tat ich es öffentlich. Auf der Bühne. Nicht um Eindruck zu machen, sondern um mich festzulegen. Vor allen. Vor mir selbst. Sie sagte ja. Und mit diesem Ja begann etwas Neues. Kein perfektes Leben. Aber ein ehrlicheres. June wurde meine Frau. Meine Partnerin. Mein Anker. Sie sang mit mir. Schrieb mit mir. Stritt mit mir. Sie hielt mich nicht davon ab zu fallen, aber sie half mir, wieder aufzustehen. Immer wieder. Und irgendwann fiel ich seltener. Ich verdanke ihr mehr als Liebe. Ich verdanke ihr mein Überleben. Je weiter ich kam, desto klarer wurde mir, für wen ich wirklich sang. Nicht für die feinen Säle, nicht für die glatten Stimmen im Radio. Ich sang für die, die am Rand standen. Für Menschen, die Fehler gemacht hatten und mit ihnen leben mussten. Vielleicht erkannte ich mich selbst in ihnen. Gefängnisse hatten mich schon lange angezogen. Nicht aus Sensationslust, sondern aus Verständnis. Eingesperrt zu sein bedeutet nicht nur Mauern und Gitter. Es bedeutet Schuld, Reue, Warten, Gefühle, die ich gut kannte. Folsom Prison Blues war nie eine Fantasie gewesen. Es war ein innerer Zustand. Als ich beschloss, in Folsom aufzutreten, hielten mich viele für verrückt. Ein Country-Star im Gefängnis? Schlechte Publicity, sagten sie. Ich sagte richtige Bühne. Die Männer dort hörten nicht aus Höflichkeit zu. Sie hörten, weil sie sich verstanden fühlten. Als ich sang, spürte ich eine Ehrlichkeit, die ich anderswo selten erlebte. Das Live-Album aus Folsom war roh, laut, unpoliert. Genau deshalb funktionierte es. Keine Distanz zwischen mir und dem Publikum. Keine Maske. Später kam San Quentin. Noch direkter. Noch wütender. Ich spürte die Spannung, die Energie, die Verzweiflung. Und ich gab sie zurück. Nicht beschönigt. Nicht entschuldigt. Diese Konzerte machten mich nicht nur wieder relevant. Sie veränderten mein Selbstbild. Ich war nicht mehr nur der Mann in Schwarz. Ich war eine Stimme für die, die niemand hören wollte. Ich sprach über Reformen, über Menschlichkeit, über zweite Chancen. Nicht als Politiker, sondern als jemand, der selbst am Rand gestanden hatte. Natürlich gab es Kritik. Man warf mir vor, Kriminelle zu verherrlichen. Ich antwortete nicht laut. Ich sang weiter. Ich wusste, dass Verständnis keine Zustimmung ist und dass Mitgefühl kein Freispruch ist. Es ist ein Anfang. Die Gefängnisse gaben mir etwas zurück, das ich verloren hatte. Sinn. Ich fühlte mich wieder verbunden. Nicht als Star, sondern als Mensch. Meine Lieder bekamen Gewicht, weil sie dort gehört wurden, wo Worte zählen. Ich hatte lange gegen mich selbst gesungen. Jetzt sang ich für andere und fand dabei wieder zu mir. Nach den Gefängniskonzerten kam keine Erlösung. Nicht dauerhaft. Das Leben verläuft nicht in klaren Bögen. Es stolpert. Auch ich stolperte weiter. Ich war nüchtern und fiel zurück. Ich glaubte und zweifelte. Der Glaube, der mich mein Leben lang begleitet hatte, war nie einfach gewesen. Er war ein Ringen, und dieses Ringen hörte nicht auf, nur weil ich Erfolge feierte. Ich nahm Gospelalben auf, nicht weil es gut zu verkaufen war, sondern weil ich musste. Diese Lieder waren meine Fragen, meine Bitten, meine Wut. Ich sang von Gott, aber nicht als jemand, der alles verstanden hatte, sondern als jemand, der suchte. Manchmal war mir Gott nah, manchmal unerreichbar. Beides fand Platz in meiner Musik. Die Musikindustrie veränderte sich. Neue Stimmen, neue Stile, neue Helden. Ich wurde älter. Der Ruhm verblasste. Platten verkauften sich schlechter. Radio spielte mich seltener. Für viele war ich ein Relikt. Für mich war es eine erneute Prüfung. War ich Musiker, weil man mir zuhörte oder weil ich etwas zu sagen hatte? Es gab Jahre, in denen ich fast verschwand. Wenige Auftritte, wenig Aufmerksamkeit, gesundheitliche Probleme, Zweifel an mir selbst. Ich hatte geglaubt, meine Geschichte sei erzählt, dass meine Zeit vorbei sei. Und vielleicht wäre sie das auch gewesen, wenn ich mich daran geklammert hätte, relevant zu bleiben. June blieb. Sie hielt den Raum, wenn alles leiser wurde. Sie erinnerte mich daran, dass Wert nicht von Applaus abhängt, dass ein zweites Leben möglich ist, auch ein drittes. Ich begann, weniger zu kämpfen und mehr zu akzeptieren. Meine Stimme wurde tiefer, brüchiger. Früher hätte ich das versteckt. Jetzt ließ ich es zu. Ich verstand langsam, dass mein Weg nicht darin lag, jung zu bleiben, sondern wahr. Die Zweifel hörten nicht auf, aber sie wurden ehrlicher. Ich sang nicht mehr gegen sie an. Ich sang mit ihnen. Vielleicht war das meine zweite Chance, nicht als Star, sondern als Mensch, der gelernt hatte, dass Glaube nicht Sicherheit bedeutet, sondern Ausdauer. Dass Zweifel kein Feind ist, sondern ein Begleiter. Und dass ein Leben nicht daran gemessen wird, wie oft man fällt, sondern ob man bereit ist, wieder aufzustehen. Ich war nicht erlöst, aber ich war unterwegs. Ich war längst abgeschrieben, als Rick Rubin anrief. Für viele gehörte ich in eine andere Zeit. Country-Legende, ja, aber nicht mehr relevant. Rick sah etwas anderes. Er wollte keine Hits, keine Band, keinen Glanz. Er wollte die Stimme. Meine Stimme. Und die Geschichten, die sie trug. Wir trafen uns ohne Plan, ohne große Erwartungen. Er setzte mich in einen Raum, gab mir eine Gitarre und ließ mich singen. Keine Effekte, kein Schutz, nur ich und das Lied. Am Anfang machte mir das Angst. Diese Nacktheit ließ keinen Raum für Tricks. Jede Unsicherheit war hörbar. Jede Schwäche auch. Genau das war der Punkt. Wir nahmen Lieder auf, die nicht von mir waren. Alte Songs, neue Songs, unerwartete Songs. Ich sang sie nicht, um sie mir anzueignen, sondern um sie zu bekennen. Meine Stimme war brüchig geworden. Langsam. Schwer. Früher hätte ich das bekämpft. Jetzt ließ ich es zu. Die Zeit hatte sich in mich eingeschrieben und ich ließ sie sprechen. Die American Recordings waren kein Comeback im klassischen Sinn. Sie waren ein Geständnis. Ich sang über Tod, Reue, Liebe, Verlust. Nicht als Rolle, sondern als Bilanz. Junge Menschen hörten plötzlich zu. Nicht weil ich modern klang, sondern weil ich wahr klang. Sie spürten, dass hier jemand nichts mehr beweisen wollte. Mein Körper ließ nach. Krankheiten kamen. Schmerzen blieben. Doch die Arbeit mit Rick gab mir eine letzte Klarheit. Ich musste nicht mehr laut sein. Ich musste nur ehrlich sein. Jedes Lied war eine Begegnung mit mir selbst. Manchmal tröstlich. Manchmal brutal. Als ich Hurtsang, wusste ich, dass ich nichts mehr hinzufügen konnte. Dieses Lied war kein Cover. Es war ein Spiegel. Ich sah mein Leben darin. Die Fehler, die Schuld, die Liebe, alles. Und ich wusste, wenn dies mein letzter großer Moment ist, dann ist er echt. Die späten Aufnahmen gaben mir etwas zurück, das ich verloren geglaubt hatte. Würde. Nicht als Legende, sondern als Mensch, der den Mut hatte, sich zu zeigen, wie er war. Ohne Ausreden, ohne Verklärung. Ich war alt, ich war krank, aber ich war klarer als je zuvor. Als June starb, starb etwas in mir mit. Im Jahr 2003 verlor ich meine Frau meine Partnerin, meinen Halt. Sie war die Konstante gewesen, als alles andere schwankte. Nach ihrem Tod war die Welt leiser und schwerer. Ich arbeitete weiter, weil Arbeit das Einzige war, was mich noch zusammenhielt. Meine Gesundheit ließ nach. Jeder Schritt kostete Kraft, jede Aufnahme war Anstrengung, aber ich wollte fertig werden. Nicht mit einem Projekt, sondern mit mir. Ich sang weiter, solange es ging. Nicht aus Pflicht, sondern aus Dankbarkeit. Für ein Leben, das mich geprüft hatte und mir trotzdem eine Stimme gegeben hatte. Ich wusste, dass das Ende näher kam. Ich hatte keine Angst davor. Ich hatte Angst davor, unfertig zu sein. Deshalb schrieb ich Briefe. Deshalb sang ich noch ein Lied mehr. Deshalb ließ ich die Stimme brüchig sein. Ich wollte nichts glätten, nichts beschönigen. Mein Leben war kein sauberer Bogen. Es war ein Kampf. Und ich hatte ihn nicht immer gewonnen. Als ich starb, wenige Monate nach June, war ich ein alter Mann. Aber ich war bei mir. Ich hatte geliebt, versagt, geglaubt, gezweifelt. Ich hatte Menschen verletzt und versucht, es besser zu machen. Das ist kein Ruhm, das ist Menschsein. Heute nennt man mich Legende, Ikone, Man in Black. Diese Worte sind größer als ich. Wenn etwas bleibt, dann nicht die Pose, nicht der Mythos, sondern die Ehrlichkeit. Ich habe gesungen, was weh tat. Ich habe nichts verschwiegen, wenn es darauf ankam. Ich habe versucht, die Dunkelheit nicht zu leugnen, sondern ihr eine Stimme zu geben. Meine Lieder gehören nicht mir. Sie gehören denen, die sich darin wiederfinden, den Schuldigen, den Suchenden, den Gebrochenen. Wenn meine Stimme ihnen etwas gegeben hat, Trost, Wahrheit, Mut, dann war mein Leben nicht umsonst. Ich war Johnny Cash. Ich habe viel verloren. Ich habe viel gegeben. Und am Ende habe ich gesungen, was wahr war. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.